Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strom zum Anfassen. Und zwar zu einer außerplanmäßigen Folge, denn ich habe kurzfristig umdisponiert. Vielleicht erinnert ihr euch, vor 2 Wochen hatte ich eigentlich angekündigt, dass es heute um Tomaten gehen wird. Aber jetzt habe ich mich doch für Hühner und Eier entschieden. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Mit unserem Justiziar Frank Hölzer hatte ich das letzte Mal in der Folge der Paragraphenstrom über eine Auswahl der wichtigsten Energiegesetze gesprochen und welche Bedeutung sie für unseren Alltag haben und welche energiewirtschaftliche Relevanz. Gerne noch einmal nachhören, diese Folge. Und da fiel mir im Nachhinein auf, dass man eines dieser Gesetze noch ein wenig genauer betrachten könnte. Ich spreche vom Erneuerbare Energiengesetz, kurz dem EEG. Mit Eiern hat das natürlich nichts zu tun, sondern mit Strom, aber trotzdem ist mir dazu eine sehr persönliche Geschichte aus meinem Leben eingefallen und die möchte ich euch nicht vorenthalten.
Im Frühjahr 1990 heuerte ich für einige Monate bei einer neu gegründeten Lokalzeitung in Eisenach in Thüringen an. Eine aufregende Zeit für einen jungen Westjournalisten, der die DDR bis dahin nur über regelmäßige Verwandtenbesuche kannte. Seltsame Gestalten zogen durchs Land und machten sehr seltsame Geschäfte. In der Luft lag eine Mischung aus Aufbruch und Angst. Wer konnte, brachte irgendwie seine Schäfchen ins Trockene. Und jeden Tag drang die Marktwirtschaft weiter in den Alltag der Menschen ein und raubte ihnen Stück für Stück ihre vertraute Sicherheit. Eines Tages stand eine kleine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Örtchen Madelungen in der Redaktionsstube der Eisenacher Presse. Sie zeigten mir einen Brief der Konsumgenossenschaft, der ihnen ins Haus geflattert war. Darüber waren sie aufgebracht. Die Konsums waren vor allem in den Dörfern für die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs zuständig. Dazu gehörten auch Hühnereier. Weil die Nachfrage nach Eiern durch die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, LPG, nicht gedeckt werden konnte, kam das SED-Zentralkomitee in Berlin Mitte der 1980er Jahre auf eine vermeintlich geniale Idee zur Verbesserung der Versorgungslage. Die Dorfbevölkerung wurde zur privatwirtschaftlichen Hühnerhaltung animiert, indem man für jedes Ei die Abnahme zu einem Fixpreis garantierte. Folglich stieg der Bestand an legefähigen Hühnern sprunghaft an. Überall in den Dörfern gackerte es. Allein im Dorf Madelungen gab es 40 private Hühnerhalter mit bis zu 70 Hühnern auf dem Grundstück. Sie lieferten 1988 laut Eingangsbuch des VEB Obst, Gemüse, Speisekartoffeln 110.000 Eier ab und erhielten dafür pro Kilo 6,40 Mark Vergütung sowie kostenloses Futter für die Hühner. Für die gleiche Menge Eier musste man im Konsum aber nur 5,70 Mark bezahlen. Die positive Folge? In den Kaufhallen gab es immer frische und leckere Eier. Die negative Folge? Der Eierberg in der DDR war, obwohl Ostern vor der Tür stand, im April 1990 auf über 30 Millionen Stück angewachsen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Chefkader im Berliner Landwirtschaftsministerium längst von ihren Posten entfernt worden. Ihre Nachfolger in der Leitung, von Westberatern auf betriebswirtschaftliche Effizienz getrimmt, schafften sofort die Eierabnahmegarantie ab. Per Post teilten sie den Hühnerhaltern auf den Dörfern mit, dass ab sofort keine Eier mehr aufgekauft würden. Zu den Madelungern, die bei mir in der Redaktion standen, gehörte auch die Bürgermeisterin Cornelia Müller. Sie sagte, da werden wohl jetzt etliche Köpfe rollen, man kann den Hühnern ja nicht den Hintern zunähen. Logisch, dieser Satz war am nächsten Tag die Headline meines Zeitungsartikels und in den Dörfern aß man eine Weile lang sehr viel Hühnerfrikassee. Wie komme ich nur auf diese Geschichte? Ach ja, Am 7. Dezember 1990, also nur wenige Monate nach der Wiedervereinigung, wurde das sogenannte Stromeinspeisegesetz vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Es war das erste Ökostromeinspeisegesetz der Welt. 10 Jahre später wurde es abgelöst durch das EEG. Und nu gucke mal da. Stromeinspeisegesetz und EEG wurden nach einem ähnlichen Prinzip wie der volkseigene Eierkauf gestrickt. Das geht so. Man bietet Geld, damit Menschen etwas produzieren, was sie unter normalen Umständen nicht produzieren würden, weil es sich nicht lohnt. Ob es sich dabei nun um Eier handelt oder Strom aus erneuerbaren Energien. Dazu ist man zunächst bereit, Ware zu höheren Preisen staatlich anzukaufen, als man beim Wiederverkauf erzielen kann. Dadurch entsteht natürlich ein Loch in der Kasse. Dieses Loch gleicht man aus, indem man bei fast allen Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Umlage erhebt. Da soll noch mal einer sagen, die BRD hätte nichts von der DDR gelernt. Wie bei den Hühnereiern, so lief dieses Modell auch beim Ökostrom zunächst sehr vielversprechend und geregelt an. Kein Wunder, wer Anfang der 2000er Jahre selbst Solarstrom auf dem eigenen Hausdach erzeugte, bekam dafür 20 Jahre lang eine garantierte Vergütung von über 50 Cent pro Kilowattstunde. Also mehr als doppelt so viel, wie man als Privatkunde für Strom bezahlen musste. Die Idee war, diese Garantievergütung im Gleichklang mit den sinkenden Preisen für Solarmodule Jahr für Jahr um 5% zu reduzieren, bis sie irgendwann nicht mehr nötig sein würde. Das nannte man Degression. Ähnlich sollte es auch bei der Windenergie laufen. Allerdings hatte man die Rechnung ohne Asien gemacht. Um das Jahr 2009 herum hatte die chinesische Wirtschaft genug Know-how angesammelt und startete mit Dumpingpreisen einen Kampf um die Vorherrschaft auf diesem neuen Markt. Die Preise für Solarmodule purzelten und damit stieg natürlich die Gewinnspanne für alle, die sich eine Solaranlage aufs Einfamilienhaus, die Scheune oder den Acker montieren ließen. Dieser Boom hatte gravierende Auswirkungen. Einerseits machte die Ökostromerzeugung einen großen Sprung nach vorne, andererseits galoppierten die Kosten für die Einspeisevergütungen davon und die EEG-Umlage auf der Stromrechnung beanspruchte einen immer größeren Anteil. 2012 kündigte der damalige Bundesumweltminister Peter Altmaier von der CDU deshalb eine Strompreisbremse und Maßnahmen zur Energieeffizienz an, die er übers Wochenende auf einen Zettel gekritzelt und dann der Presse präsentiert hatte. Er warnte davor, dass die Energiewende bis 2030 bis zu 1 Billion Euro kosten würde und forderte drastische Gegenmaßnahmen. Und so geschah es auch. Die EEG-Garantievergütungen für PV-Anlagen wurden unter 20 Cent pro Kilowattstunde gedrückt. Das war ein harter Schnitt für alle, die sich an das bequeme Vergütungsmodell gewöhnt hatten. Die in Deutschland entstandene Solarindustrie konnte mit den asiatischen Kampfpreisen nicht mehr mithalten und ging den Bach runter. Erinnert sich noch jemand an Solon, First Solar, Conergy, Q-Cells oder Sun, Schott Solar, Centro Solar, SolarWatt, Sovello oder Inventux? Viele tausend Arbeitsplätze, gerade im Osten Deutschlands, gingen in dieser Hoffnungsindustrie verloren. Damit war das Kostenproblem aber noch nicht gelöst, denn auch Biogas und Windenergie bekamen feste Einspeisevergütungen und mit jeder erzeugten Kilowattstunde Strom stiegen auch hier die Kosten. Also wurde die Expansion der Biogasanlagen einhergehend mit immer mehr Maisfeldern gedeckelt. Und bei der Windenergie vollzog schließlich der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD, auch nicht um markige Sprüche verlegen, den Paradigmenwechsel. Die Windenergie braucht keinen Welpenschutz mehr, sagte er 2016 bei der Wind Energy Messe in Hamburg. Sie muss sich den Herausforderungen des Marktes stellen. Seit 2017 heißt die Einspeisevergütung für Windkraftanlagen daher verklausuliert Marktprämie und wird nach einem komplizierten Modell ermittelt und ausgezahlt. Damit der Ausbau der Erneuerbaren besser gesteuert werden kann, führt die Bundesnetzagentur jetzt mehrmals jährlich Ausschreibungen durch. Betreiber von Windparks oder großen Photovoltaikanlagen müssen sich an einer Auktion beteiligen. Wer mit seinem Gebot unter einer gewissen Schwelle bleibt, bekommt den Zuschlag und darf bauen und erzeugen. Alle anderen müssen bei der nächsten Auktion ihr Glück versuchen. Außerdem wurden Ausbaupfade für Wind- und Solarenergie festgelegt, damit die Erzeugungskapazitäten und die Netzinfrastrukturen sich einigermaßen im Gleichklang entwickeln. Wahnsinnig kompliziert das alles. Und das spiegelt sich auch in den Gesetzestexten wider. Das Stromeinspeisegesetz von 1990 umfasste lediglich 5 Paragraphen und war eine Seite lang. Das EEG aus dem Jahr 2000 hatte bereits 12 Paragraphen und umfasste 5 Seiten. Die 7. Novelle des EEG aus dem Jahr 2020 und jetzt einmal tief durchatmen und dann festhalten, hat insgesamt 105 Paragraphen und umfasst 62 Seiten. Plus 116 Seiten Anhänge. Schon 2014 schrieb der damalige FAZ-Korrespondent und Energieexperte Andreas Miem, das EEG-Monster lebt. Heute kann man hinzufügen, das Monster erfreut sich bester Gesundheit. Mich erinnert es an einen Porsche Carrera, den man zunächst mit Heckspoiler und Turboantrieb ausgestattet hat, dann den Motor von 250 auf 50 PS drosselte und jetzt noch Stummelflügel anschraubte, in der Hoffnung, er könne womöglich fliegen. Insgeheim hofft man jedoch nur, dass er den nächsten TÜV übersteht. Ob das EEG trotz alledem ein gutes oder ein schlechtes Gesetz ist, darüber kann man trefflich streiten. Für die einen war es das Ei des Kolumbus, mit dem die Erneuerbaren ihren Siegeszug rund um die Welt antraten. In 84 Staaten gibt es inzwischen ähnliche Einspeisegesetze und Wind und Sonne produzieren heute auch in Deutschland zu niedrigen Preisen Strom. Andere Fachleute, insbesondere Ökonomen, hätten es bevorzugt, wenn man ausschließlich über kontinuierlich steigende Preise für CO2-Emissionen den Markt für Erneuerbare angereizt hätte. Hätte, hätte, Fahrradkette. Vielleicht ist dies die Moral von der Geschichte um Eier und Erneuerbare. Sozialismus ist die großartigste Sache der Welt. Allerdings sollte man rechtzeitig damit aufhören.
Ich habe diese kleine Geschichte für mein Buch Strom fürs Herz, was die Welt in Wirklichkeit zusammenhält, bereits vor 3 Jahren aufgeschrieben. Seither hat sich viel verändert. Die Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien wurde ziemlich erhöht. Inzwischen tragen Wind, Sonne und Biomasse bei uns im Osten Deutschlands zu fast 3/4 zur Deckung des Stromverbrauchs bei. In ganz Deutschland liegt der Anteil bei über 50%. Das EEG ist weiterhin ein starker Motor für diese Entwicklung. Die Ampelregierung und vor allem die Grünen in der ehemaligen Ampelregierung haben insbesondere den Ausbau der Photovoltaik erleichtert und befördert. Tja, allerdings hat dieser Boom und die Teilhabe von immer mehr Leuten an der Energiewende eine Kehrseite. Der gesetzlich garantierte Einspeisevorrang stößt an seine Grenzen und verursacht immer mehr technische und auch wirtschaftliche Probleme. Die Stichworte dazu kennt ihr natürlich aus den Medien oder aus Social Media, die sogenannten Solarspitzen zur Mittagszeit etwa und damit in Verbindung auch die negativen Strompreise. Es stehen da ganz grundsätzliche Fragen im Raum. Wenn mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu bestimmten Zeiten erzeugt wird, als zu diesem Zeitpunkt überhaupt verbraucht werden kann, warum darf dieser Strom dann überhaupt eingespeist werden? Trotzdem. Und warum bekommen Besitzer von Solaranlagen trotzdem eine feste Einspeisevergütung, obwohl dieser Strom eigentlich nichts mehr wert ist und die Allgemeinheit sogar dafür bezahlen muss, dass ihn im Ausland irgendjemand abnimmt, der ihn vielleicht noch gebrauchen könnte? Manche sprechen inzwischen schon von Strommüllabfuhr. Aber so weit würde ich persönlich nicht gehen, aber abwegig ist dieser Begriff dennoch nicht. Und auch technisch gibt es zunehmend Probleme, die großen Mengen Solarstrom in die Stromnetze zu integrieren. Wenn ihr zu Hause 5 Staubsauger gleichzeitig laufen lässt, was passiert? Klar, da fliegen die Sicherungen raus. Würden die Sicherungen nicht rausfliegen, würden die Leitungen zu heiß werden und irgendwann anfangen zu brennen. Und umgekehrt ist es hier. Bei Sonne und blauem Himmel schaltet sich quasi automatisch ein riesiges Solarkraftwerk in ganz Europa an. Und dieser Strom muss über die Stromnetze verteilt werden, über kleinere Distanzen oder eben auch über große Entfernungen. Und auch da besteht das Risiko von Überlastungen von Leitungen und Transformatoren. Es würden, wenn man da nicht eingreift, nur in einem größeren Maßstab eben auch die Sicherung durchbrennen. Es ist also ganz klar, der mehr oder weniger unkoordinierte Ausbau der erneuerbaren Energien kann so nicht weitergehen. Irgendwann ist eben eine natürliche Grenze erreicht. Man kann in eine Badewanne eben auch nur eine bestimmte Menge Wasser hineinlassen und irgendwann läuft sie eben über. Dann muss man den Zufuhr drosseln. In Zukunft brauchen wir also mehr Steuerung und Planung. Auf Teufel komm raus, Ökostrom zu produzieren, ganz egal zu welcher Zeit, an welchem Ort und mit welcher Menge, dieses Prinzip hat dauerhaft keine Zukunft. Und das wird man auch nicht über Batteriespeicher oder andere Speichermedien wie Wasserstoff vollkommen abfangen können. Also werden die nächste Bundesregierung und der nächste Bundestag das EEG in einer weiteren Novelle anpassen müssen. Und dann kommen logischerweise weitere Paragraphen hinzu. Für uns Stromkunden hat es übrigens auch eine ganz wichtige Änderung gegeben in den letzten Jahren. Seit dem 1. Juli 2022 erscheint die EEG-Umlage nicht mehr bei uns auf der Stromrechnung, wird also nicht mehr nach Stromverbrauch abgerechnet. Das hat damals den Anstieg der Stromkosten deutlich begrenzt. Die Kosten stiegen nicht mehr so steil. Aber die Kosten, die durch die garantierten Einspeisevergütungen entstehen, sind dadurch natürlich nicht verschwunden. Das sogenannte EEG-Konto, aus dem die Betreiber von Solar- oder Windenergieanlagen ihre Vergütung erhalten, wird jetzt aus dem Bundeshaushalt ausgeglichen, also mit Steuergeldern und damit auf mehr Schultern verteilt. Das alte DDR-Modell des Eier-An- und Verkaufs lebt also noch eine ganze Weile munter weiter. Das war's für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ich freue mich auf euch. Und dann geht's aller Voraussicht nach wirklich um die Tomaten. Bis dahin, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation: Volker Gustedt.